RBB 24 Inforadio Spezial.
Erbe und Vermächtnis, das ist unser Thema heute am Karfreitag und dazu begrüßt Sie Ursula Voss-Henrich. Da stirbt jemand und es gibt kein Testament, keine Kinder, es sind keine Nachkommen bekannt. Niemand, die oder der das Erbe antreten kann. In einem solchen Fall wird unter Umständen Alexander Scholz vom Büro Meyer und Levy Familien- und Erbenforschung eingeschaltet. Seit 30 Jahren gräbt er mit Leidenschaft in Familienbüchern und Archiven, um manchmal weit entfernten Verwandten zu ihrem unerwarteten Erbe zu verhelfen. Doch nicht immer stößt er auf große Freude. Ich habe mit Alexander Scholz über das mühsame Geschäft eines Erbenermittlers gesprochen. Herr Scholz, was sind denn so typische Fälle, die Sie bearbeiten? Was kommt da so bei Ihnen auf den Tisch?
Die typischen Fälle sind, dass jemand vor einem Jahr verstorben ist und keine Erben bekannt geworden sind, er kein Testament hinterlassen hat und wir dann anfangen, die gesetzliche Erbfolge zu ermitteln.
Und von wem bekommen Sie eigentlich die Aufträge?
Die Aufträge bekommen wir in der Regel von Nachlasspflegern, die vom Gericht eingesetzt wurden, die dann direkt nach dem Tod eingesetzt sind und die finanzielle Angelegenheiten abwickeln, Wohnungsauflösung machen und solche Sachen. Und wenn die nicht weiterkommen mit ihren Ermittlungen, dann werden wir beauftragt oder gebeten eigentlich, ob wir den Fall bearbeiten möchten. Und dann entscheiden wir das und beginnen.
Jetzt mal vorab, also wenn Sie jetzt diesen Fall nicht übernehmen würden, dann würde das Geld an den Staat fallen oder was passiert dann?
Wenn die Gelder zu niedrig sind, unter 10.000 Euro ungefähr, dann würden sie tatsächlich an den Staat bzw. an das Bundesland fallen, wo die Erblasser zuletzt gelebt haben.
Und Sie entscheiden dann mit Ihrer Firma, lohnt sich das? Wollen wir diesen Fall übernehmen? Lohnt sich vielleicht die aufwendige Recherchearbeit oder nicht? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also wir beginnen tatsächlich bei zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Das ist so eine Mischkalkulation und es lohnt sich eigentlich sicherlich finanziell erst ab 100.000 vielleicht. Also es gab mal einen Fall, wo eben jemand in Berlin gestorben ist und die einen sehr hohen Nachlass hatte, von dem sie selbst wahrscheinlich nichts ahnte. Und wir dann eben die Ermittlungen angefangen haben.
Das heißt, die Verstorbene wusste gar nicht, dass sie so viel Vermögen hatte, oder?
Vermutlich war ihr das nicht klar, dass ihr Grundstück, was sie besessen hat, der hohen Wert hat und auch ihre Barvermögen höher waren, als sie dachte. Sie hat sehr, sehr einfach gelebt. Das Haus war baufällig geworden im Laufe der Jahrzehnte, wo sie dort lebte mit ihren Eltern. Und sie lebte nur noch in der Küche und in einem Nachbarzimmer und vermietete dann auch Kellerräume an die Nachbarn und hatte keine Krankenversicherung, weil sie selbstständig oder nicht berufstätig gewesen ist. Die Nachbarn brachten ihr immer mal was zu essen oder auch mal einen Mantel, weil sie so armselig wirkte. Und als sie gestorben war, war eben auf dem Konto noch rund 400.000 D-Mark damals gewesen und das Grundstück hatte 1,5 Millionen Wert. Und da mussten wir dann die Erben suchen. Das war sehr spannend, weil es auch in verschiedene Länder gegangen ist, nach Frankreich, in die Schweiz und in Deutschland eben.
Wie ist denn das eigentlich erbrechtlich? Also wenn Sie dann meinetwegen die Nachkommen der Geschwister der Verstorbenen finden, das sind dann ja sozusagen die Nichten und Neffen, die Sie ausfindig machen oder die Großnichten und Großneffen. Gibt es da eine bestimmte Erbregelung, wer wie viel Prozent vom Erbe zu erwarten hat, wenn denn die Erben gefunden wurden?
Ja, es gibt also gesetzlich ist das vorgegeben, wie die Erbregelung oder Erbaufteilung stattfindet. Und das geht nach Erbstämmen, nennt man das. Also wenn es bei dem Erblasser, wenn der Geschwister hatte und die noch Nachkommen haben, er hatte meinetwegen drei Geschwister, dann bekommt jedes Geschwisterteil ein Drittel. Und wenn dann eines davon schon gestorben ist und hat vielleicht zwei Kinder, dann bekommt das Drittel durch zwei, ist dann eben ein Sechstel. Also das sind Vorgaben, die in der ersten, zweiten und dritten Erbfolgeordnung gesetzlich dargestellt sind.
Ja. Was ist denn eigentlich, wenn Sie nur einen Teil der Erben ermitteln können und dann alles Weitere in einer Sackgasse verläuft?
Die anderen Anteile von den unbekannten Erben, die bleiben dann, das Geld bleibt bei Gericht hinterlegt. Das geht dann nicht an den Staat und es geht auch nicht an die übrigen Erben, sondern da kann es ja Erben geben, das weiß man jetzt eben nicht. Und deswegen wird das im Zuge der finanziellen Abwicklung abgespalten und dann bei Gericht hinterlegt.
Und wie gehen Sie vor? In welchen Unterlagen können Sie denn überhaupt suchen?
Wir suchen eigentlich insbesondere im Standesamtsbereich natürlich. In den Kirchenbüchern wird ermittelt, Meldedateien, Friedhöfe, Nachlass, Akten, Adressbücher, in verschiedenen Archiven, Stadtarchiven, Staatsarchiven, wo Personalunterlagen liegen können. Das sind so unsere Hauptpunkte, wo wir ermitteln.
Also das ist so richtig Familiengenealogie eigentlich, was Sie betreiben, oder?
Genau, das ist eigentlich nichts anderes als eine Familienforschung mit dem Hintergrund, dass eben ein Erbvermögen da ist. Aber ansonsten ist es eine Genealogie, die wir erstellen.
Und was ist, wenn jetzt die Spuren ins Ausland führen?
Da haben wir, je nachdem, wo es dann hinführt, da haben wir Korrespondenten, mit denen wir zusammenarbeiten. Insbesondere in Polen haben wir zwei, in Breslau und in Oppeln. Und in den USA haben wir auch jemanden, mit dem wir zusammenarbeiten, die dann konkrete Ermittlungen selbst dort vor Ort tätigen können.
In ihrem Auftrag dann?
Genau, in unserem Auftrag. Also die werden dann von uns bezahlt und haben dann so Teile, die sie ermitteln müssen.
In welche Länder führen denn die Spuren am häufigsten?
Also am häufigsten führen sie eigentlich nach Polen. In die Gebiete, die früher zu Deutschland gehört haben, bis 1945, Schlesien, Ostpreußen, Westpreußen, Pommern. Dann sehr viel USA, immer wieder Auswanderungen, insbesondere nach dem Krieg, aber gelegentlich auch in den 20er, 30er Jahren. Kanada, Australien, manchmal, das sind so die Hauptsachen.
In den USA ist ja auch nicht so eine Meldepflicht wie jetzt in Deutschland. Macht es das auch vielleicht ein bisschen schwieriger?
Ja, also im Ausland ist es deswegen komplizierter, weil es dort kein Meldewesen gibt. Das gibt es sowieso vornehmlich neben Deutschland noch in Österreich und der Schweiz natürlich. Auch in Polen gibt es das, auch in Frankreich sicherlich, aber in anderer und abgeschwächter Form im außereuropäischen Ausland gibt es eigentlich gar nicht, kann man sagen. Ja. Und das macht es in den USA insbesondere schwer, Leute zu finden. Das Internet hilft inzwischen natürlich, das auf jeden Fall. Das.
Fahren Sie selber auch manchmal ins Ausland, um zu recherchieren?
Heutzutage leider nicht mehr so sehr, weil durch das Internet und diese vielen Digitalisierungen von Kirchenbüchern, von Standesamtsbüchern und so weiter, man sehr viel zu Hause machen kann. Aber ich bin tatsächlich früher viel ins Ausland gefahren, insbesondere nach Polen, aber auch in die USA mal. Auch mal sehr schön nach Lugano, das war ein sehr schöner Fall. Und in Österreich war ich auch mal, in Frankreich war ich mal.
Wie lange sitzen Sie an so einem Fall? Das ist wahrscheinlich unheimlich unterschiedlich, ne?
Ja, das ist unterschiedlich. In der Regel kann man vielleicht sagen zwischen 3 und 5 Jahren. Aber es gibt durchaus nicht wenige Fälle, die deutlich länger dauern.
Das ist ja sehr aufwendig. Und wenn das so lange dauert, dann muss ich das ja auch für Ihr Büro rechnen. Was bekommen Sie denn da eigentlich an Honorar?
Also das Honorar wird mit jedem einzelnen Erben vereinbart. Und in unserem Fall, unserem Büro, beträgt es 24%. Das kann abweichen, wenn der Fall sehr hoch ist, wenn die Erbsumme sehr hoch ist. Ansonsten ist das in der Branche üblich, würde ich sagen, zwischen 20% und 30%.
Also wie muss man sich das vorstellen? Meinetwegen, Sie haben jetzt Erben gefunden und dann benachrichtigen Sie die oder Sie fahren dahin und erklären das. Können Sie das mal beschreiben, wie das abläuft?
Ja, das ist unterschiedlich. Wenn die Erben hier in Berlin leben oder im Umland von Berlin, dann laden wir sie in unser Büro ein und hinfahren tun wir eigentlich immer dann, wenn es sehr hohe Nachlässe sind oder besondere Konstellationen mit der Verwandtschaft sind, wenn es sehr nahe Verwandten sind oder eben sehr viel Geld ist. Und das ist immer sehr nett, weil man dann eben auch mal die Menschen kennenlernt, die man da über Jahre auf dem Tisch hatte, sozusagen die Familien, die man teilweise besser kennt als die Person, die wir gefunden haben selbst. Die haben da manchmal gar nicht so gute Kenntnisse über die ganze große Familie, wundern sich auch, wie groß die Familie eben auch ist, wie weitläufig, wo sie herkommt. Und das ist eigentlich sehr schön, ja.
Ja, das ist doch toll, dann liefern Sie quasi eine Genealogie dazu.
Ja,
zu dem Geld.
Finde ich auch besonders wichtig und schön. Die Erben selbst sind nur bedingt daran interessiert.
Also ja.
Es gibt Leute, die sehr interessiert sind, aber das ist die Minderheit. Die meisten haben nicht so ein Familieninteresse in der Regel eigentlich.
Deswegen sind auch die Spuren so schwierig zu ermitteln.
Ja, auch deswegen. Gut, wir befragen dann die Erben natürlich auch, die wir finden. Es geht ja so, dass man, wenn man den ersten Erben hat, nimmt man ja schon Kontakt auf, um auch in der Hoffnung zu leben, dass man dort vielleicht noch von den noch weitere Informationen erhält. Aber da kommt es eben meistens zutage, dass diese Person wenig Informationen über die Eltern, über die Großeltern oder über die Geschwister der Großeltern, da ist schon sehr wenig bekannt eigentlich üblicherweise. Auch Cousins und Cousinen kennt man vielleicht noch von früher mal. Wenn die Leute sehr alt sind, dann ist es natürlich günstiger. Die haben meistens ein anderes Familienbewusstsein als jüngere Leute, das ist klar. Aber auch da hat man dann immer die Hoffnung, manchmal hat jemand gefunden, man denkt, jetzt werden sie uns neue Informationen geben können und dann ist man enttäuscht, weil sie nichts wissen, auch wenn sie schon sehr alt sind.
Mhm. Und haben Sie auch schon erlebt, dass die Erben dann das Erbe quasi ablehnen und ihnen einen Korb geben?
Ja, das erleben wir aus meiner Sicht immer häufiger. In der Regel ist es eigentlich so, dass die Leute sich mit der Sache nicht befassen wollen und erst gar nicht antworten auf unsere Briefe, weil sie ja, vielleicht Angst haben, weil sie nicht wissen, um was es da geht, weil sie ihre Ruhe haben wollen wahrscheinlich auch.
Oder Betrug wittern? Oder?
Natürlich, Betrug wittern sie definitiv, das denke ich auch. Das ist immer schade, weil ich denke, sie sollten sich erst informieren, aber an einer dritten Stelle auch und dann entscheiden, ob sie nicht doch mal ein unverbindliches Informationsgespräch suchen, telefonisch auch oder per E-Mail. Und das ist immer schade eigentlich, weil es war sehr, sehr aufwendig, die Menschen zu ermitteln. Und dann ist man natürlich auch enttäuscht, wenn es dann zu keinem finanziellen Ergebnis kommt. Weder für die Erben, die ja teilweise dann wirklich hohe Summen auch kriegen können gelegentlich mal. Und das haben wir eben öfter, dass ich Leute nicht überzeugen kann, ihre Erbschaft anzunehmen, obwohl es unverfänglich ist.
Ist ja unglaublich. Wie kommt das?
Sehr viele Leute leben, glaube ich, auch sehr alleine. Das ist auch ein Punkt. Also das erleben wir dann auch, dass sie keine Kinder haben, denen sie sich anvertrauen oder mit denen sie es besprechen können, keine Freunde haben vielleicht, wo sie mal hingehen können und sagen, guck mal hier, das habe ich bekommen. Was ist das eigentlich? Sich einfach gleichgültig der Sache gegenüberstehen oder eben diesen Betrug wittern. Das natürlich auf jeden Fall auch. Und ja, dann schafft man es eben nicht, sie zu überzeugen. Ganz selten.
Und das heißt, dann haben Sie unter Umständen 2-3 Jahre umsonst ermittelt. Das heißt, das war dann eine Fehlinvestition, oder?
Das war dann die klassische Fehlinvestition.
Das ist wirklich so, ja?
Das kann man eben nicht wissen natürlich. Wenn wir mit den Erben keine Honorarverträge vereinbaren können, dann können wir natürlich nichts daran verdienen. Wir können nicht den Nachlass anzapfen, der ist natürlich gesperrt. Das geht nicht. Wir machen das auf eigenes Risiko. Alle Erbenbüros, die es eigentlich in Deutschland gibt, arbeiten immer auf Honorarbasis ausschließlich. Die Erben müssen nichts in Vorleistung erbringen. Das ist auch bei allen seriösen Betrieben so. Sie müssen also keine Zahlungen im Voraus leisten. Und wird es eben zu keinem Ergebnis führen, was auch gelegentlich passieren kann, dass man zwar Ermittlungen fertig hat, aber ein Erbschein nicht erteilt wird, dann bekommen sie natürlich ja nichts, aber sie müssen auch nichts bezahlen. Das ist also völlig risikofrei. Und das ist immer so schade, wenn man dann eben den Leuten nicht überzeugen kann.
Ja, frustrierend dann auch, ne? Wenn sie
etwas. Ja. Auf jeden Fall, ja. Und es sind ja eben, wie gesagt, hohe Summen. Und das finde ich eben so erstaunlich, dass man das nicht mal hinkriegt dann.
Ja, Sie machen das seit über 30 Jahren. Was reizt Sie daran? Was macht Ihnen daran Spaß?
Ich habe es erst als Hobby gemacht. Das war, Familienforschung war mein privates Hobby. Und darüber bin ich auf diesen Beruf geraten. Und faszinierend ist eigentlich, so einen Stammbaum zu erstellen von einer Person, von der man ja dann ausgeht und gar nicht weiß, was einen erwartet, berufliche Situationen. Und es ist einfach spannend, wie so ein Puzzle eigentlich, dass man ein Puzzle anfängt, hat man dann die Eckteile und die Ränder und dann wird eines nach dem anderen eingesetzt und man freut sich immer sehr, wenn wieder ein neues Teil dazukommt und wenn es im besten Fall dann tatsächlich ganz aufgeht.
Gab es einen Fall, an den Sie sich noch besonders gerne erinnern, der Ihnen besonders Spaß gemacht hat?
Das sind viele Fälle sicherlich interessant. Oder was einem in Erinnerung bleibt, ist meistens dann, wenn es um die Erben geht, mit denen man dann in Kontakt gerät und die dann irgendwie besonders waren oder wo die Situation ungewöhnlich war. Und also ein Fall, den ich mich gerne erinnere, war eigentlich, dass wir einen Erben gefunden haben. Das war ein Neffe sogar des Erblassers und der stammte aus Schlesien, aus Peterswaldau. Und der war durch die Flucht, da war der ungefähr 13, 1945, mit seinem Vater war gefallen und seine Mutter und er sind dann auf die Flucht nach Bayern gekommen und die Mutter starb kurz nach der Flucht und dann blieb er bei einem Bauern hängen. Und dort hat er sein gesamtes Leben verbracht. Er hat nicht einmal eine eigene Wohnung gehabt, er hat immer in dem Bauernhaus gewohnt, hat für die Bauern gearbeitet als Landarbeiter und ein ganz zurückgezogenes Leben geführt, hatte ja auch praktisch keine Verwandten mehr. Und der bekam dann 250.000 D-Mark damals. Und dann habe ich ihn halt gefragt, was er wohl damit machen würde. Und dann sagt er eben auch tatsächlich, er will sich neue Hose kaufen und einen Fotoapparat. Und das fand ich so besonders nett, weil er auch sehr zurückhaltend und eigentlich überfordert war mit der Situation. Oder eben, dass man manchmal, was auch schön ist, ist, dass wenn man Erben wieder zusammenbringt, also Halbgeschwister zum Beispiel, die sich gar nicht kannten oder seit Jahrzehnten keinen Kontakt hatten, dass die zusammenkommen wieder und sich dann besuchen gegenseitig. Das bekomme ich manchmal mit, wo dann auch mich Erben fragen, kann ich Kontakt mit dem und der Person aus der Familie haben, dass man das dann zusammenbringt wieder. Also das finde ich sehr schön, das macht mir auch große Freude. Oder wir hatten mal einen Erbe aus der USA, der ist dann eben auch mal nach Deutschland gekommen, hat dann seine deutschen Verwandten besucht und umgekehrt. Das sind alles solche netten Geschichten gewesen.
Herr Scholz, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren nächsten Recherchen und alles Gute. Vielen Dank.
Danke auch.
Der Erbenermittler Alexander Scholz vom Berliner Büro Meyer und Levy über seinen mühsamen, aber auch faszinierenden Beruf. Um Erbe, Vermächtnis, Testamente und Hinterlassenschaften geht es heute den ganzen Tag im RBB 24 Inforadio. Wir sortieren Andenken und Erbstücke und sind bei einer Wohnungsauflösung dabei. Was will ich von den verstorbenen Eltern behalten? Was landet beim Trödler oder auf dem Müll? Wir fragen, was das kulturelle Erbe der Ukraine ist und gehen mit einem Samenspenderkind auf die Suche nach dem leiblichen Vater. Aber ist Erben überhaupt gerecht? So wie es in Deutschland geregelt ist, jedenfalls nicht, findet die Autorin und Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp.
In allen anderen Angelegenheiten betrachten wir ja die Menschen als Individuen, die individuell auch beurteilt werden sollen und die gleichen Chancen haben sollen. Nur beim Erbrecht verstehen wir immer noch so, dass wir die Individuen eingebunden sind in Familien, in Clans. Und wenn ich jetzt was vererbe an fremde Leute, müssen die ganz viele Steuern bezahlen. Wenn ich was an meine eigenen Kinder vererbe, kriegen die das mit ganz hohen Freibeträgen praktisch steuerfrei. Und das lässt sich eigentlich mit den Idealen von Gleichheit nicht so gut vereinbaren, finde ich. Mich wundert immer ein bisschen, dass diese großen Vermögen, die da vererbt werden, was ja bedeutet, dass Leute Geld kriegen für nichts, ohne dass das irgendeine Gegenleistung von ihnen mit verbunden wäre, dass das so hingenommen wird, als sei das quasi ein Naturgesetz, finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Und ich denke, da sollte man mal hinschauen und mal eine gesellschaftliche Gerechtigkeitsdebatte anregen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.